Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut Wikipedia heißt es, die Hochzeit von Prinz Karl Philipp, Herzog von Wärmland und Sophia Hellquist fand am 13. Juni 2015 in der Slottskyrkan in Stockholm statt. Dies geschah, nachdem das Paar am 27. Juni 2014 seine Verlobung bekannt gegeben hatte. Wir freuen uns auf eine Sommerhochzeit Mitte Juni, wenn Schweden besonders schön ist. Die Zeremonie wurde live auf SVT übertragen. Am 17. Mai wurde das Aufgebot in der königlichen Kapelle des Stockholmer Schlosses verlesen. Am selben Tag gab der Hof bekannt, dass Sophia Hellquist nach der Hochzeit den Titel ihre königliche Hoheit Prinzessin Sophia von Schweden, Herzogin von Wärmland, tragen würde. Die Feierlichkeiten begannen am Freitag, den 12. Juni, mit einem privaten Abendessen für geladene Gäste auf der Insel Skeppsholmen. Die Hochzeit fand am Samstag, den 13. Juni um 16.30 Uhr in der königlichen Kapelle des Stockholmer Schlosses statt. Es war die 7. königliche Hochzeit, die in der Slottskyrkan stattfand. Die Zeremonie wurde von Hochwürden Lars Göran, Lönnermark, emeritierter Bischof und oberster Hofkaplan, und Hochwürden Michael Birkhagen, Hofkaplan und Rektor der königlichen Hofpfarrei, geleitet. Der enge Freund des Prinzen Jan Ake Hansson fungierte als Trauzeuge. Die Nichte des Prinzen, Prinzessin Estelle, die Kinder seines Cousins Patrick, Anai Sommerlath und Chloe Sommerlath, sowie Sophias Patentochter Tiara Larsson dienten als Brautjungfern. Sophia wurde von ihrem Vater bis zur Hälfte des Ganges begleitet. Die andere Hälfte des Weges ging sie gemeinsam mit Prinz Karl Philipp. Während der Trauung wurde der Gesang von Salem Elfekir, David Pagma und Samuel Lundblad vorgetragen. Sophia trug ein von Ida Süstedt entworfenes Hochzeitskleid. Das Kleid war in drei Weißtönen gehalten und bestand aus Krepe in Seide, der mit italienischem Organza verdoppelt wurde. Das Kleid und die Schleppe waren mit Couture-Spitze verziert. Der Schleier war aus dünnem Tüll mit Applikationen aus durchsichtiger Baumwollspitze gefertigt. Der Brautstrauß von Sophia bestand aus Rosen und Myrte. Die Myrte stammte gemäß der Brautstrauß-Tradition der königlichen Familie vom Gelände des Schlosses Sofiero. Sophia trug ein Diadem aus Diamanten und Smaragden, das vom schwedischen König und der schwedischen Königin gestiftet wurde und jetzt Prinzessin Sophias Diadem heißt. Die Blumen waren in Creme- und Korallentönen gehalten und wurden zusammengebunden. Karl Philipp trug ein Messekleid aus dem Jahr 1878. Die Krone von Prinz Karl Philipp, die Krone von Prinz Karl XIII. Lag auf einem Kissen rechts vom Altar, während die Krone von Prinzessin Sophia Albertina auf einem Kissen links vom Altar lag. Die Kronen sind Teil einer Tradition. Kronen werden in Verbindung mit einer Person verwendet, um die sich der Anlass dreht. Nach der Trauung fuhren die Braut und der Bräutigam in einer Pferdekutsche vom Stockholmer Schloss entlang des äußeren Schlosshofs durch die Straßen und erreichten schließlich den Logarden des königlichen Schlosses. Die Streitkräfte zogen entlang der Prozessionsroute und gaben dem Paar nach der Ankunft in Logarden einen Salutschuss mit 21 Kanonen. Auf dem Balkon des Schlosses hielt Karl Philipp eine kurze Ansprache an die versammelte Gratulantenschar, in der er betonte, dass Schweden ein warmes Land ist. Der König leitete dann die Menge zu einem traditionellen schwedischen vierfachen Jubel für das Paar an. Die Feierlichkeiten wurden mit einem Abendessen im Ballsaal des Stockholmer Schlosses am Weißen Meer und einem Tanz in der Galerie von Karl XI. Fortgesetzt. Dieser Bericht schildert die einmalige Hochzeit zwischen dem Prinzen Karl Philipp und Sophia. Besonders solche Hochzeiten sind ein besonderes Ereignis, die nicht tagtäglich geschehen. Zudem hat der Prinz eine Frau aus einem nicht königlichen Haus geheiratet. Denn Sophia Hellqvist wurde in Danderyd als Tochter eines dänischen Vaters und einer schwedischen Mutter geboren und ist im Alter von 6 Jahren nach Älvdalen gezogen. Sie hat 2 Schwestern. Sie hat am Institut für Englisch und Business in New York Rechnungswesen mit EDV-Anwendung studiert und ist spezialisiert auf Business Development. Sophia hat verschiedene Kurse wie globale Ethik, Kinder- und Jugendwissenschaft, Kinderkommunikation und über die UN-Konvention über die Rechte der Kinder in Theorie und Praxis an der Universität Stockholm besucht. Nach ihrem Studium zog sie nach Stockholm, wo sie als Teilzeitkellnerin und Glamour-Model gearbeitet hat. Daran ist jetzt nichts Schlimmes, dass sie aus keinem königlichen Haus stammt. Aber heute befassen wir uns ebenso mit einer speziellen Situation, wo wir die Heirat des Königs Salomos mit einer fremden Frau aus einem anderen Königshaus sehen werden. Was in der damaligen Zeit auf der einen Seite ein gigantisches Event und auf der anderen Seite ein brisantes Entsetzen war. Und bevor wir ins Detail darauf eingehen, so lasst uns nun den Predigttext 1. Könige Kapitel 3, den Vers 1 heranziehen, wo es so heißt. Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Haus des Herrn und die Mauern um Jerusalem her fertig gebaut hatte. Vers 1 beginnt damit, dass Salomo sich mit dem Pharao verschwägert hat, dem König von Ägypten, wo er seine Tochter zur Frau genommen hat. Der biblische Erzähler hat den Pharao nicht beim Namen genannt, aber eine Quelle meint, dass es sich höchstwahrscheinlich um Siamun gehandelt hat, den vorletzten Herrscher der relativ schwachen 21. Dynastie. Da dieser Pharao Schwierigkeiten mit der thebanischen Priesterschaft im eigenen Land gehabt soll, war er nicht in der Lage, Philisterland oder Israel zu erobern. Daher verbündete er sich durch Heirat mit Salomo, vielleicht um die Philister an der Südküste Palästinas zu schwächen, ca. 960 vor Christus. Es gibt doch eine zweite Alternative, die ich noch anbieten kann, und zwar, der hier genannte Pharao wird von Wiener und Ewald mit Psunenes identifiziert, dem letzten König der 21. Dynastie, wo auch die Tanitische Dynastie genannt, nach der Stadt Tanis, dem biblischen Zoan, die damals der Ort der königlichen Residenz war. Was die Schwägerschaft und Geografie angeht, so meint ein Informant, die Politik königlicher Ehen als diplomatisches Instrument zu nutzen, um lokale Herrscher und fremde Monarchen durch Verträge und Familienbündnisse aneinander zu binden, hat im Alten Orient eine lange Geschichte. Die Tatsache, dass Salomo eine Tochter des Pharaos erhielt, zeigt, dass er sich in einer stärkeren Position befand als der damalige ägyptische Herrscher. Zu ihrer Mitgift gehörte die Übergabe von Gezer an Salomo, wodurch der König von Israel einen strategisch wichtigen Ort mit Blick auf die nördliche Schefela erhielt, der eine der wichtigsten Straßen zwischen der Küste und dem Bergland um Jerusalem bewachte. Doch beachten wir auch Folgendes, dass es hier ein besonderer Handel ist. Denn wenn man zum Beispiel den Exodus bedenkt, dann sieht man die gewaltige Feindschaft zwischen den Ägyptern und den Israeliten, wo so eine Affinität ausgeschlossen war. Und hier sehen wir das Gegenteil, wo der ägyptische König einem Israeliten seine Tochter zur Ehe gibt. Doch die Frage ist, war diese Ehe auch in den Augen Gottes wohlgefällig? Manche würden ja und manche würden nein sagen. So steht im Gesetz Mose Folgendes geschrieben, und zwar in 2. Mose 34, die Verse 15 bis 16. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes, und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und deine Söhne, ihren Töchter zur Frau nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Man beachte, dass viele sich auf diese Stelle in der Heiligen Schrift stützen, um zu sagen, dass was Salomo praktiziert hat, falsch war. Doch sie beachten nicht, dass diese Passage sich auf eine andere Gruppierung bezieht. In 5. Mose Kapitel 21, die Verse 10 bis 13, durfte man sogar Kriegsgefangene zur Ehefrau nehmen. Denn dort lesen wir, wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und der Herr dein Gott sie in deine Hand gibt, sodass du von ihnen Gefangene heimführst und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst, so führe sie in dein Haus und lass sie ihre Haare abschneiden und sich die Nägel schneiden und die Kleider ihrer Gefangenschaft ablegen und lasse in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Danach kannst du zu ihr eingehen und sie zur Ehe nehmen, dass sie deine Frau sei. Jetzt könnte jemand dagegen argumentieren und sagen, dass Salomo die Tochter des Pharaos nicht als Kriegsgefangene erbeutet hat, was auch korrekt ist. Was diese Sache betrifft, so gibt es zwei unterschiedliche Interpretationen. Ich möchte euch zuerst eine geläufige zeigen und dann, was wir konkret aus der Heiligen Schrift erkennen können. Beginnen wir mit der bekannten, denn eine jüdische Tradition besagt, dass die Tochter des Pharaos eine jüdische Proselytin wurde. Zudem sagt man, dass diese Verbindung eine Prophezeiung für den Segen war, den die Heiden in der Verbindung mit ihm, den Salomo verkörpert, empfangen sollten. Es soll daher die Gnade gewesen sein, die Tochter des Pharaos aufzunehmen und sie an den Reichtümern und Ehren Salomos teilzunehmen. Doch diese Auslegung muss verworfen werden, wenn man sie mit der Schrift überprüft. Aber bevor wir dazu kommen, sollten wir Folgendes beachten. Und zwar haben wir einmal keinen Beweis dafür, dass die Tochter des Pharao eine Bekehrte, ebenso wenig wie dafür, dass ihr Vater ein wahrer Gläubiger war. Des Weiteren ist es nicht wahrscheinlicher, dass er hier eine Proselytin suchte, als dass er sie bei den Moabitern, Hethitern und so weiter suchte, von denen er viele Frauen genommen hat. So viel also dazu. Aber was sehen wir in Gottes Wort? In 1. Könige Kapitel 11, die Verse 1 bis 2, erhalten wir diese Bemerkung. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen, neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische aus den heiligen Völkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. Was wird uns hier spezifisch aufgezeigt? Hier wird die Heirat mit der Tochter des Pharaos zu den außergewöhnlichen Eheschließungen gezählt. In der Bibel finden wir auch Exemplare, wo solche Ehen zwischen Israeliten und Ausländern geduldet wurden. In Genesis 41, Vers 45 wird die eheliche Verbindung zwischen Josef und die Tochter eines ägyptischen Priesters nicht getadelt. Oder in Exodus Kapitel 2, Vers 21 bekommen wir einen Einblick, wo Moses mit einer Tochter aus Midian vermählt wurde. Und damit wir nicht den Faden verlieren, diese beiden Stellen, die wir gerade zitiert haben, waren vor dem Gesetz des Mose und haben zu anderen Zwecken gedient. Und wenn nicht ausdrücklich im Gesetz steht, dass diese Hochzeiten mit den Ägyptern verboten waren, so waren sie es doch. Schlagen wir doch den 2. Mose Kapitel 19 Vers 6 auf, wo es so formuliert wird. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Daraus ist zu entnehmen, dass Gottes Volk ein Heiliges sein soll, was impliziert, dass Frauen, die anderen Göttern nachlaufen, ein absolutes No-Go ist. Und die Schwägerschaft, die wir hier zu Gesicht bekommen, war nicht im Einklang mit dem Geist Gottes. Deswegen muss man an dieser Stelle sagen, dass Salomo hier ein sehr schweres Vergehen begangen hat. Und es war ein schleichender Prozess, der sein Herz verblendet hat, wie wir im weiteren Verlauf im Buch der Könige sehen werden. Wir kommen daher zu unserem ersten Anwendungspunkt. Ein nicht einheitlicher Umstand des ungleichen Joches. Was wir da gesehen haben, ist auch ein Bild für den Bund zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, was in Gottes Augen nicht sein sollte. Denn woher soll der Gläubige wissen, ob sich zum Beispiel seine Frau jemals bekehrt? Und tatsächlich gibt es solche Fälle, wo manche denken, dass sie ihren Partner bekehren können, aber leider vergeblich. Das heißt nicht, dass wo so eine unstimmige Konstellation herrscht, der eine ungläubige Teil sich niemals bekehren wird. Aber die Chancen stehen in dieser Hinsicht nicht immer gut. Deswegen lass mich dich fragen, ob du momentan in einer Beziehung bist und vorhast zu heiraten. Du bist gläubig, aber dein Partner nicht und hast eventuell Hoffnungen, dass sich dein Partner Buße tut. Aber er oder sie macht nicht die geringsten Anzeichen. Dann kannst du in etwas hineingeraten, was dein Leben massiv durcheinander wirbeln kann. Denn wenn zwei nicht an einem selben Strang ziehen, dann herrscht eine gewaltige Unstimmigkeit. Zumindest was diese Sache anbelangt. Aber lasst uns hier einen persönlichen Bericht von Duoia anschauen. Dort steht Folgendes. Alles begann im August 2015, als meine Familienmitglieder mich Alex vorstellten. Zu dieser Zeit war ich bereits über 25 Jahre alt und meine nichtchristlichen Eltern wollten mich unbedingt verheiratet sehen, aber nicht mit einem Christen. Obwohl ich anfangs skeptisch war, ob ich mich mit Alex treffen sollte, weil er kein Christ war, entschied ich mich aufgrund des unermüdlichen Zuredens meiner Familie, ihn zu treffen. Bei unserem ersten Treffen erzählte ich Alex, dass ich Christin bin und einen christlichen Partner suche. Nachdem er gehört hatte, was ich sagte, dachte Alex, der nichts über das Christentum wusste, dass es Zeitverschwendung wäre, mich zu treffen. Aber seine Familie drängte ihn, es zu versuchen. Unter dem Druck von beiden Seiten begannen wir uns gelegentlich zu treffen. Da wuchs in mir die Idee, dass ich ihm von meinem Glauben erzählen und ihn hoffentlich eines Tages bekehren würde. Als ich Alex etwas besser kennenlernte, wurde mir klar, dass er ein sehr fürsorglicher, aufmerksamer Mensch war. Als ich einmal eine akute Magenschleimhautentzündung hatte, brachte er mich zum Arzt und erinnerte mich anschließend immer wieder daran, meine Medikamente zu nehmen. Ein anderes Mal sagte er mir, nachdem er an einer Weihnachtsfeier teilgenommen hatte, zu der ich ihn eingeladen hatte, dass es ihm leid täte, dass er mich in der Vergangenheit entweder abgewiesen oder sein Desinteresse bekundet hatte, wenn er meine Kirche besuchte. Im April 2016 kam Alex Tante vorbei, um mit meiner Familie über die Ehe zu sprechen. Zur gleichen Zeit äußerten einige Schwestern in Christus ihre Besorgnis über Alex, mangelndes Interesse am Christentum, obwohl er oft in der Kirche geht. Besorgt über diese Wendung der Ereignisse sprach ich mit Alex und drängte ihn, Christ zu werden. Am nächsten Tag trafen wir uns mit einem Kirchenältesten zu einem vierstündigen Gespräch. Alex ließ sich jedoch nicht beirren und nach dem Treffen stritten wir uns schließlich. Zu diesem Zeitpunkt empfand ich die Situation als hoffnungslos und glaubte, dass unsere Beziehung zu Ende sei. Obwohl Alex nicht Schluss machen wollte, war er auch nicht bereit, zum Christentum zu konvertieren. Es war seine Familie, die ihn dazu drängte, sich zu versöhnen, damit wir zusammenbleiben konnten. Er stimmte zu, sagte aber, dass er, wenn er immer noch nicht überzeugt sei, nachdem er mehr über das Christentum gelernt habe, versuchen würde, mich davon zu überzeugen, den Glauben ebenfalls zu verlassen. Gleichzeitig hegte ich die Hoffnung, dass Alex seine Meinung ändern würde. Wenn er weiterhin in die Kirche geht, um von Gott zu hören, so dachte ich, würde Gott sicher in seinem Herzen wirken. Aber nach weiteren 2 Monaten hatte sich Alex immer noch nicht geändert. Mit der Zeit wurde meine Geduld dünn und wir begannen uns immer öfter zu streiten. Als wir mehr und mehr Zeit miteinander verbrachten, gerieten wir immer häufiger darüber aneinander, was wir sonntags tun und in die Kirche gehen würden, und stritten uns immer häufiger. Schließlich weigerte sich Alex, weiter mit mir in die Kirche zu gehen. Nachdem ich versucht hatte, eine Einigung mit ihm zu erzielen, aber daran gescheitert war, schlug ich ihm vor, sich zu trennen. Alex stimmte zu. Ich erinnere mich, dass ich fast täglich weinte, weil es mir das Herz brach, eine Beziehung zu verlieren, und weil mich seine Anschuldigungen so sehr trafen. Nachdem wir uns getrennt hatten, meinte ein Bruder in Christus, dass es von Anfang an falsch gewesen sei, mit Alex auszugehen. Aber ich habe das nicht ernst genommen. Einige Zeit später, nachdem ich gerade von einer Geschäftsreise zurückgekehrt war, fragte mich Alex, ob wir wieder zusammenkommen könnten. Zunächst lehnte ich ab, aber als ich seine Tränen sah, stimmte ich zu. Leider begannen wir den gleichen Kreislauf zu durchlaufen. Wieder versuchte ich, ihn davon zu überzeugen, Christ zu werden. Nur um festzustellen, dass er immer distanzierter wurde. Und wieder hörte er schließlich auf, in die Kirche zu gehen. Dieses Mal verlangte er sogar, dass ich ebenfalls aufhöre, an Gott zu glauben. Das war der Knackpunkt. Da verstand ich endlich, was der Psalmist meinte, als er Psalm 127, Vers 1 schrieb. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die Bauleute vergeblich. Wenn der Herr nicht über die Stadt wacht, halten die Wächter vergeblich Wache. Ich erkannte, dass weder ich noch meine Gebete sein Herz erweichen würden, wenn Alex nicht bereit war, den Baumeister an sich arbeiten zu lassen. Schließlich beschloss ich, mich Gott zu unterwerfen und die Beziehung, die ich so sehr geschätzt hatte, loszulassen. Genau bei unserer ersten Trennung weinte ich sehr viel. Ich empfand großes Bedauern, wenn ich an die vielen Dinge dachte, die ich an Alex geliebt hatte. Aber auch Traurigkeit, wenn ich mich daran erinnerte, wie er sich dem Glauben widersetzt hatte. Erst als ein Bruder in Christus mir empfahl, ein Video über Eheberatung anzusehen, wurde mir klar, dass ich in die Falle menschlichen Denkens getappt war. Gott hatte die Ehe dazu bestimmt, uns einen Einblick in die Güte des Himmels zu geben. Mann und Frau sollen ein Fleisch, ein Herz, eine Seele und ein Ziel werden. Da Alex jedoch Gott nicht kannte, waren unser Lebensziel und unsere Werte in Bezug auf die Ehe so unterschiedlich. Die Weisheit aus 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14 sprach wieder zu mir. Wenn ich ehrlich über diese Ereignisse des Jahres 2016 nachdenken würde, müsste ich zugeben, dass meine Zeit ich mit Gott vernachlässigt hatte. Wegen meiner Beziehung zu Alex entfernte ich mich zunehmend von Gott und verlor in dieser Zeit meinen inneren Frieden. Seit der Trennung von ihm schenkt mir der Heilige Geist jedoch gnädigerweise ein neues Gefühl des Friedens und der Bejahung. Gott hat mir geholfen zu lernen, dass er selbst in den schlimmsten Situationen wirkt. Durch diese Beziehung habe ich gelernt, Gottes Willen zu suchen und mich seinem Wort zu unterwerfen. Gott zeigte mir auch, dass ich nicht die Ausrede der Evangelisation hätte benutzen sollen, um eine Beziehung mit einem Ungläubigen einzugehen. Ich lernte, dass ich ihm in Bezug auf die Ehe nicht wirklich vertraut hatte und mich auf die Tatsache fixiert hatte, dass ich keine anderen geeigneten Partner sehen konnte. Aber konnte Gott, der Gott des gesamten Universums, mir nicht einen Menschen bringen? Ist irgendetwas zu schwer für Gott? Ich musste diese schwierige Lektion des Vertrauens lernen. Psalm 37, Vers 7 war für mich eine gute Erinnerung daran, still zu sein vor dem Herrn und geduldig auf ihn zu warten. Daraufhin gab ich Gott das Versprechen, seinen Willen zu suchen, anstatt eigene Wege zu gehen, um meine emotionalen und körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Ich betete um seine Hilfe, mich heilig zu halten und auf sein perfektes Timing zu warten. Vielleicht machen Sie auch eine ähnliche Erfahrung wie ich, oder Sie befinden sich in einer längeren Phase des Single-Daseins, in der kein geeigneter Partner in Sicht ist. Aber ich hoffe, dass ich Sie ermutigen kann, richten Sie Ihre Augen auf Gott und vertrauen Sie ihm Ihre Hoffnungen und Bedürfnisse an. Mir persönlich ist sogar ein Fall bekannt, wo eine gläubige Person eine nichtgläubige Person geheiratet hat und man jetzt getrennt ist, wo man traurigerweise die Konsequenzen zu tragen hat. Außerdem können wir uns hier die Frage stellen, ob es noch weitere taktische Vorteile gegeben hat, was die Schwägerschaft zwischen Salomo und seiner ägyptischen Frau betrifft. Vielleicht war das sein erstes außenpolitischer Akt und sollte vielleicht dem Einfluss des Edomiters Hadad entgegenwirken, der während der Regierungszeit Davids nach Ägypten geflohen und nun sicher in der königlichen Familie untergebracht war. Nachzulesen in 1. Könige Kapitel 11, die Verse 15 bis 18. Alles in der Geschichte Hadads deutet natürlich darauf hin, dass er ein ständiger Feind des Königreichs Israel war. Und vielleicht hatte er zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit Jeroboam die Revolte der 10 Stämme Israels geplant. Salomo hat sich zweifellos erhofft, sein Reich durch diese Verbindung mit Ägypten zu stärken und eine Invasion von dort zu verhindern. Es ist definitiv ein kluger Schachzug, was Salomo vollbracht hat. Aber das war nicht im Konsens des Herrn, da die Israeliten in eine verhängnisvolle Nähe zu den heidnischen Mächten gebracht wurden. Nur kurz am Rande bemerkt, da es heute nicht das Thema ist, aber es gibt Berichte, wo der jüdische Okkultismus mit Ägypten in Zusammenhang steht. Es besteht die Möglichkeit, dass schon jemand mit dem esoterischen Kabbalah in Kontakt gekommen ist, wovon ich jedem abrate. So stellt es eine Seite folgendermaßen dar, was das okkulte Kabbalah betrifft. Kabbalah, auch Kabbalah genannt, kommt vom hebräischen Wort Kabbal empfangen. Sie ist eine alte esoterische Tradition und ein lebendiges Studium des Lebensbaumes, der Karte des Kosmos. Die Ursprünge der Kabbalah sind geheimnisvoll, obwohl sie mit okkulter Weisheit mindestens bis ins alte Ägypten zurückreicht und am besten als der mystische Aspekt des Judentums bekannt ist. Unser zweiter Anwendungspunkt, den wir hier festhalten können, ist esoterische Interferenz des ungleichen Joches. Bei so einer Gegebenheit wie bei Salomo und der Tochter des Pharaos sind dämonische Störungen nicht disqualifiziert. Bedenken wir, dass jemand, der kein christliches Fundament hat, vom Hinduismus oder anderen bösen Lehren beeinflusst werden kann. Und wenn man mit so einem Partner in einem Bund ist, dann können durch diesen nicht-christlichen Partner Satan und seine Diener Einfluss auf uns haben, sodass wir harten und spirituellen Kämpfen auseinandergesetzt sind. Stellt euch mal vor, der eine betet zu Christus und der andere betet vor einer Baalstatue. Ist das nicht krank? Und tatsächlich gibt es solche Spezialisten, die sagen, dass es keine Schwierigkeit ist, wenn mein Mann oder meine Frau einen anderen Glauben hat als man selbst. Was für ein katastrophales Statement, denn es zeigt, dass man nicht zu 100% auf Christus ausgerichtet ist, da man sonst so eine Äußerung nicht tätigen kann. Zudem erinnere ich mich da an ein Geschehen, wo ein Typ mit so einer Dame eine Beziehung hatte und so permanent durch ihre okkulte Praxis belästigt worden war. Das darf man gar keinen Fall unterschätzen und man sollte unbedingt die Finger davon lassen. Lasst uns jetzt aber klären, warum hat er seine Frau in die Stadt Davids gebracht, bis er sein Haus und das Haus des Herrn und die Mauern um Jerusalem her fertig gebaut hatte? Beginnen wir mit der Stadt Davids und ich erwähne hier eine geschichtliche Quelle, wo die Stadt Davids sich befunden haben soll. Die Quelle sagt, die Stadt Davids befand sich auf dem südlichen Teil des östlichen Bergrückens von Jerusalem. Dieser liegt zwischen dem Kidron-Tal im Osten und dem Tyropoeum-Tal im Westen. An der Stelle, an der es in das Kidron-Tal mündet, fällt es in das Tal von Hinnom ab. Hier befand sich das Jerusalem der Jebusiter und das Jerusalem Davids. Salomo erweiterte die Stadt im Norden, wo er auch den Tempel baute. Der Grund jetzt, warum Salomo seine Gemahlin in die Stadt David gebracht hat, ist, dass er noch nicht mit einem eigenen und angemessenen Palast ausgestattet war. Daneben sehen wir eine Zeitperiode, was heißt, dass sie nur für eine gewisse Zeitspanne dort gewesen war. Denn in 2. Chronik Kapitel 8, Vers 11 lesen wir, und Salomo brachte die Tochter des Pharao aus der Stadt Davids heraus in das Haus, das er für sie gebaut hatte. Denn er sprach, Meine Frau soll nicht im Haus Davids, des Königs von Israel, wohnen. Denn die Stätten sind heilig, weil die Lade des Herrn hineingekommen ist. Verpassen wir das nicht. In Salomos Augen war sie es nicht würdig, dass sie sich in der Stadt Davids aufhält. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass er seine Frau für eine Heidin gehalten hat, die nicht an einem geheiligten Ort wohnen soll? Man beachte, Salomo war zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Gott abgewichen. Und das bringt uns jetzt zum dritten Anwendungspunkt, die unüberwindbare Barriere des ungleichen Joches. Ihr Lieben, dass Salomo seine Braut in einem anderen Ort versetzt hat, zeigt, dass zwischen ihm und ihr eine unüberwindbare Barriere herrscht. Und das ist auf den geistlichen Bereich bezogen, der im physischen Bereich dargestellt wird. Schlagen wir doch auf den 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14. Denn dort heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wir sehen also die immense Relevanz dieser Realität. Warum? Wenn ein Ehepaar miteinander zusammen ist, wo der eine Teil Christ und der andere Teil ein Ungläubiger ist, dann besteht zwischen diesen beiden eine unüberbrückbare Straße, die der eine oder der andere nicht überqueren kann. Lasst uns das anhand einer Illustration anschauen. Da gibt es einen Mann, der mit zwei Personen spricht, aber nur eine davon kann den Herrn verstehen, weil er dieselbe Artikulierung besitzt. Und genau so verhält es sich mit dem geistlichen Lebendigen und dem geistlich Toten. Denn nur der in Christus ist, kann sein Bruder im Herrn begreifen. Doch das führt uns weiter zum vierten Anwendungspunkt, das Verbot eines ungleichen Joches. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird ausdrücklich davor gewarnt, dass man sich nicht mit solchen Verbindungen verstrickt. Es wird uns vor Augen geführt, dass das überhaupt nicht mit dem Willen Gottes vereinbar ist. Und was Gott nicht will, das gilt es zu respektieren und zu schätzen. Wir können daher nicht wie ein Salomo diese Anordnung in der Bibel brechen. Nein, wir müssen sie tolerieren und entsprechend reagieren. Wir haben es doch gesehen, wo Gott gesagt hat, nimm nicht von diesen Frauen oder zieh dich mit einem ungleichen Joch. Was ist daran bitte so schwer zu verstehen? Warum muss man dann Lücken suchen, um diesen unmissverständlichen Formulierungen zu entgehen? Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Gottes Wort verbietet nicht, dass man einen Ausländer oder eine Ausländerin nicht heiraten darf. Denn in Christus sind sowohl Juden als auch Heiden eine Einheit, was im Alten Testament nicht der Fall war. Und im Neuen Testament können wir sogar das Gegenteil erleben. Denn wenn jemand ein Christ aus den Heiden und der andere ein Ungläubiger aus den Juden ist, dann ist es ebenso eine konträre Vereinigung. Wir sehen also, dass es Gott nicht um eine spezifische Nation geht, sondern ob man an den einzigen Retter Jesus Christus glaubt. Darüber hinaus wäre ein fünfter Anwendungspunkt zu berücksichtigen, und zwar die falschen Versprechungen eines ungleichen Joches. Man frage sich, was hat denn Salomo dazu veranlasst, dass er so eine Tat begangen hat? Ich möchte ihm auch hier nichts unterstellen, aber es besteht kaum ein Zweifel, dass er durch diese Heirat an Ansehen erregt hat und vielleicht hat er auch von den Sachen seiner Partnerin profitieren können. Obwohl Salomo nichts dergleichen benötigt hatte, da sein Herr ihn bestens versorgt hat. Man sieht das immer wieder in unserer gegenwärtigen Zeit, wo falsche Verbindungen eingegangen werden, weil man darin viele Vorteile sieht. Wir müssen aber behutsam sein, denn auch wenn wir von solchen Ehen einen satten Gewinn einstreichen können, so können sie nicht den Frieden geben, den nur Christus geben kann. Aber manchen ist es egal und verzichten auf den wichtigsten Baustein selbst. Und es ist nichts Falsches daran, wenn wir auch von dem anderen Partner einen Nutzen ziehen können. Aber man sollte nicht in erster Linie darauf fokussiert sein, sondern bringt er das essentielle Grundpaket mit oder nicht. Und das ist die entscheidende Gottesfurcht und nimmt er seine Aufgabe als biblischer Partner wahr oder nicht. Im Weiteren soll Salomo mit dem Bau des Tempels im 4. Jahr und mit dem Bau seines eigenen Hauses erst im 11. Jahr begonnen haben. also nach seiner Thronbesteigung, sofern diese historischen Angaben stimmen. Es gibt auch andere Datierungen, wo gesagt wird, dass Salomo vor seiner Heirat mit dem Bau des Tempels begonnen haben soll. Welche nun von den beiden angebotenen Möglichkeiten stimmt, ist eine Frage der historischen und akkuraten Überprüfung dieses Gegenstandes, die ich heute nicht beantworten kann. Vielleicht kommt bei einem die Frage auf, was die Stadt Davids war und in welchem Bezug ist sie heilsgeschichtlich gestanden. Dazu sollten wir jenes wissen, denn im Alten Testament bezieht sich der Ausdruck die Stadt Davids unter anderem auf Jerusalem. Der Name wurde der befestigten Stadt der Jebusiter gegeben, nachdem sie von David eingenommen worden war. Lesen wir doch in 2. Samuel Kapitel 5 die Verse 6 bis 7 dieser Bemerkungen. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten, David kann nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein, das ist die Stadt Davids. Hinzu ist das Wort Zion zu konstatieren, welches hier zum allerersten Mal in der Schrift aufkommt. Des Weiteren besteht eine hohe Signifikanz, was Christus anbelangt, denn in Johannes Kapitel 7, Vers 42 steht geschrieben, sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es geht also um diese bedeutsame Stadt Davids, von der hier die Rede ist. Wir konnten also heute einiges betrachten und das nächste Mal setzen wir fort. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.